Während ich hier am Mikrofon stehe, wälzen sich draußen vor den Fenstern der Reichskanzlei Hunderttausende von Menschen.
Wir sind am 30. Januar 1933.
Heute wird der Tag sein, an dem wir das Buch deutscher Geschichte der letzten Jahre der Not und Schande schließen und ein neues Kapitel beginnen.
Die Nazis haben binnen kürzester Zeit ihre Jubelmärsche auf die Beine gestellt mit Tausenden von Leuten, Fackelzüge, Leute in SA-Uniform, also die Sturmabteilung der Nationalsozialisten, sozusagen das Prügelkommando der NSDAP, marschiert auf mit Fackelmärschen, Siegheilrufen.
Wir danken heute nicht nur dem Führer dieser großen Bewegung, wir danken auch dem greisen Generalfeldmarschall von Hindenburg, der heute mit der jungen Generation einen Bund geschlossen hat.
Hitler ist zum Reichskanzler ernannt worden.
Der junge Führer Deutschlands, der numero wieder Volk und Reich zu neuen, besseren Zeiten entgegenführen wird.
Das ist der Tag, wo das wahr geworden ist, worauf Hitler und seine nationalsozialistische Bewegung, ja, man kann schon sagen, über 10 Jahre hingearbeitet haben.
Freiheit und Ehre für die Nation.
1933 kommt Adolf Hitler an die Macht und die junge deutsche Demokratie ist am Ende. In dieser FKM-Folge schauen wir zurück in die deutsche Geschichte, auf das, was vor der Machtübernahme passiert ist, wie Hitler es geschafft hat, Reichskanzler der damaligen Weimarer Republik zu werden und mit wessen Hilfe. Der BR-Politikjournalist Thies Maaßen recherchiert seit vielen Jahren zum Thema Nationalsozialismus. Er erzählt uns, wie die Nationalsozialisten die Demokratie mit ihren eigenen Waffen geschlagen haben und ob wir heute vor Feinden der Demokratie geschützt sind. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 17. März.
Also Hitler hat im November 1923, genau 5 Jahre nach der Kapitulation Deutschlands im Ersten Weltkrieg, versucht zu putschen. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem ehemaligen Chef des Oberkommandos der Reichswehr, der obersten Heeresleitung Ludendorff. Der berühmt-berüchtigte Marsch auf die Feldherrnhalle in München. Also die Nazis wollten erst die bayerische Regierung hinwegfegen und wenn das geklappt hat, dann Richtung Berlin marschieren. Sind aber gescheitert an der bayerischen Landespolizei, die sie nicht bis zur Feldherrnhalle vorgelassen hat. Es gab eine Schießerei, es gab einige Tote. Hitler ist verhaftet worden und nach Landsberg ins Gefängnis gekommen. Es wurde ihm dann der Prozess gemacht. Als er in Landsberg als Untersuchungshäftling angekommen ist, war er völlig am Boden, zerstört, Suizidgedanken, seine Bewegung war am Ende. Es gibt einen Bericht des Gerichtsarztes, der ihn da aufgenommen hat, der das sehr dezidiert beschreibt. Aber er ist dann in dieser Zeit im Knast, muss man leider sagen, systematisch aufgebaut worden, groß gemacht worden von der Anstaltsleitung, von bayerischen Politikern, von Militärs. Also man hat diesen am Boden liegenden Landesverräter, denn das war er als Putschist, hat man wieder groß gemacht. Er konnte in Landsberg Mein Kampf schreiben, also die Hetzschrift oder seine Programmschrift mehr oder weniger für seine Bewegung. Und da im Gefängnis hat er den Entschluss gefasst, jetzt sozusagen umzuschwenken von dem Versuch, mit Gewalt die Herrschaft zu erringen, hin zur legalen Art und Weise. Also er hat einerseits seine Bewegung wieder aufgebaut, also seine nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, ist ja erstmal verboten worden, aber er hat trotzdem es geschafft, sie zu reorganisieren. Er hat den Beschluss gefasst, eben auf Wahlen zu setzen. Es gibt einen Satz von ihm, wo er gesagt hat, also wenn es auch länger dauert, sie zu überstimmen, als sie zu erschießen, so wird uns ihre eigene Verfassung schließlich den Erfolg garantieren. Also bewusst, ich werde die demokratischen Mittel, die mir die Weimarer Republik bietet, nutzen, um diese Demokratie abzuschaffen.
Adolf Hitler kommt dann frühzeitig aus der Haft frei. Bei den nächsten Reichstagswahlen 1928, da kommt Hitlers NSDAP auf gerade mal 2,6%. Wann dreht sich die Stimmung zugunsten der Nationalsozialisten?
Naja, es hat keine 5 Jahre gedauert, dann waren sie an der Regierung, um es mal ganz knapp zusammenzufassen. Das gab natürlich davor so ein paar entscheidende Schritte, die man aufzählen kann. Also Eins davon war sicher der erste große Erfolg auf kommunaler Ebene, so der erste wirklich spektakuläre Erfolg, der dann auch dementsprechend gefeiert worden ist von der NSDAP, war die Stadtratswahlen in Coburg, Kommunalwahlen im Juni 1929. Da hat die NSDAP zum ersten Mal die absolute Mehrheit errungen im Stadtrat, also stimmenmäßig bei über 43%, aber hat dann eben 13 Stadträte von 25 Stadträten gestellt. Das hat man für die Propaganda gut gebrauchen können. Und nicht mal ein halbes Jahr später bei den Landtagswahlen in Thüringen, da hat die NSDAP zwar nicht arg viel erreicht, also gerade mal so ein bisschen über 10%, aber sie sind in die Regierung geholt worden und haben dann mit Wilhelm Frick tatsächlich auch den ersten Innenminister gestellt. Und der hat es natürlich sofort genutzt, um Nazis in die Polizei zu holen, um demokratische Kräfte aus der Polizei zu drängen. Also es hatte sofort ganz konkrete Auswirkungen.
Wie wichtig waren diese ersten Wahlerfolge in den Kommunen und auf Landesebene?
Zum einen konnten natürlich bestimmte Leute Regierungserfahrung sammeln. Also das ist ja auch nie zu verachten. Also dass man weiß, wie so ein Laden funktioniert, wie man eine Verwaltung, ein Ministerium zu steuern hat. Und ja, es gab dann in der Folge ja immer mehr Koalitionsregierungen, wo die NSDAP auf Landesebene zumindest mit an die Macht gekommen ist. Und es hatte dann zum Teil zum Beispiel die Auswirkung, dass Hitler überhaupt Deutscher werden konnte. Hitler war ja eigentlich Österreicher und er wurde nur eingebürgert, weil ein NSDAP-Innenminister in Braunschweig ihm eingebürgert hat. Sonst hätte er auch gar nicht Reichskanzler werden können, weil als Österreicher konntest du ja kein deutscher Reichskanzler werden.
Also, es sind zunächst vor allem Unterstützer auf kommunaler und regionaler Ebene, die entscheidende Weichen für Hitler stellen.
Ja, und wir sprechen ja heutzutage immer gerne von dieser Brandmauer, die nach rechts halten soll. Die gab es in dem Sinne sowieso nicht, aber die Zusammenarbeit wurde immer enger und der Austausch immer enger. Und dadurch wurde natürlich irgendwann mal auch der Boden dafür bereitet, dass das Ganze auch auf Reichsebene dann in die Tat umgesetzt worden ist.
Das ausgegebene Ziel Hitlers und damit auch der NSDAP war, Wahlen gewinnen und so Stück für Stück Macht und Einfluss ausbauen. Wie sah die NS-Propaganda in dieser Zeit aus, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre?
Naja, es gab kein Internet, es gab kein Fernsehen, es gab die Parteizeitungen natürlich. Also der Völkische Beobachter, der in München dann herausgegeben wurde, und auch diverse andere kleinteilige Parteizeitungen waren natürlich ganz wichtig. Und ganz wichtig war Hitler als Person. Also der ist wirklich durch die Lande gereist und hat hunderte von Auftritten zum Teil in einem Jahr bewältigt. Und ganz wichtig, die Nazis waren ja nicht sonderlich in Großstädten erfolgreich, sondern vor allem auf dem Land, in den kleineren und in den mittleren Städten.
Die junge Bewegung, die heute kommt, ist im tiefsten Grunde nichts anderes, als das sich wiedererhebende deutsche Volk.
Das hier, das ist Adolf Hitler auf einer Wahlkampfveranstaltung in Köln in einer etwas späteren Aufzeichnung vom Februar 1933.
Anstelle einer Staatsordnung sehen wir seit 14 Jahren Unrecht und Willkür, Parteiherrschaft im schlimmsten Sinn des Wortes.
Also die Nazis, bei denen waren drei Themen ganz im Vordergrund.
Es ist ein Zusammenbruch, wie die deutsche Geschichte kaum einen vorher kannte.
Das eine ist eine Revision von Versailles, also des Versailler Vertrages, des Friedensvertrages, mit dem der Erste Weltkrieg beendet worden ist.
Man muss jetzt mitbauen, dass Deutschland wieder zu einer neuen Größe, zu einer neuen Linie vorkommt.
Denn durch den Versailler Vertrag hat Deutschland einen Großteil seiner Gebiete verloren. Elsass, Lothringen, Schlesien, Teile Dänemarks. Das ist alles nicht mehr sozusagen unter deutsche Herrschaft. Das will er zurückhaben.
Dafür muss man als Christ und als Deutscher dann auch kämpfen.
Er will Deutschland remilitarisieren. Das heißt natürlich, eigentlich will er Krieg, weil er will eine Armee und er will die verlorenen Gebiete zurückerobern.
Die Männer, die für Deutschland kämpften, werden bei uns einmal die Stelle einnehmen, die sie vor der Nation verdienen und ihnen gebührt.
Das ist das eine Ziel. Das andere Ziel ist, die Arbeiterklasse, die Arbeiterbewegung zerschlagen.
Und daher
ist in Deutschland in 14 Jahren die Zahl der Bolschewisten von 40.000 auf 6 Millionen gewachsen.
Also vor allem der SPD, der Sozialdemokratischen Partei, die so der reformistische Teil war der Arbeiterbewegung, und auf der anderen Seite der kommunistische, die KPD.
Wir erklären, dass wir den Kampf führen werden gegen alle Formen des Bolschewismus.
Und das Dritte war natürlich der Antisemitismus, also der absolute Hass auf Juden. Und eigentlich wird alles immer mit diesem Hass auf die Juden verknüpft. Also hinter der revolutionären Arbeiterklasse stecken eigentlich die Juden, die bolschewistischen Juden. Hinter Versailles stecken die Juden. Das Weltjudentum hat Deutschland klein gemacht. Also es wird immer alles gekoppelt mit diesem Antisemitismus. Dass man einerseits die Juden als minderwertig betrachtet hat, aber andererseits irgendwie auch als allmächtig. Also sie stecken ja hinter allem. Mhm. Also das ist die absolute Weltverschwörung.
Das allmächtige Judentum hat uns damals den Krieg angesagt, und Sie wissen auch, ich habe immer die Auffassung vertreten, dass es ein dümmeres Volk als das Jüdische nicht gibt. Allerdings auch kein gewissenloseres und kein skrupelloseres.
Das ist jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 1939.
Ich habe aber immer die Auffassung vertreten, dass die Stunde kommen wird, in der wir dieses Volk aus unseren Reihen entfernen werden.
Es wurde lange Zeit korportiert, Hitler ist trotz des Antisemitismus gewählt worden sozusagen. Also er hat ja viel Gutes gemacht, hätte er das mit den Juden nicht gemacht, dann wäre das alles nicht so schlimm gewesen. Und ich glaube, es ist aber falsch, sondern er wurde gerade deswegen gewählt. Also weil der Antisemitismus einfach in weiten Teilen der Bevölkerung stark verbreitet war. Das hat damals funktioniert und funktioniert auch heutzutage, wenn man halt bestimmten Bevölkerungsgruppen die Schuld zuweist.
Wenn wir weiter darauf schauen, wie Hitler damals an die Macht gekommen ist. Wir haben ja schon gesprochen über Propaganda, über Lügen und Verschwörungserzählungen. Wie sehr spielt die damalige Wirtschaftslage denn eine Rolle?
Das spielt natürlich eine große Rolle. Das hat schon in der Anfangszeit der Weimarer Republik eine große Rolle gespielt. Ein großer Faktor dabei ist natürlich der Schwarze Freitag 1929, der Beginn der Weltwirtschaftskrise, als in New York die Börsen zusammengebrochen sind aus diversen Gründen. Die Wirtschaft war damals noch nicht ganz so verwachsen wie heutzutage, aber doch schon ziemlich. Und deswegen hat es ziemlich schnell auch Auswirkungen auf Deutschland. Und das sieht man insbesondere bei der Arbeitslosigkeit. Also die ist ja wirklich explodiert auf 6 Millionen Arbeitslose. Und man muss da immer noch bedenken, dass wir damals nicht dieses soziale Sicherungssystem hatten, wie es heute ist. Damals bedeutet das eben nicht, du hast dann Arbeitslosengeld oder Bürgergeld oder sonst irgendwas und hast eine Krankenversicherung und hast eine Rentenversicherung, sondern da standst du dann im Zweifelsfall vor dem Nichts. Mhm. Und natürlich sind solche Unsicherheiten und solche Existenzängste zentral dafür, dass Leute dann einfache Lösungen suchen und dann zum Beispiel sagen, ah, der Jude ist schuld an meinem Elend. Da lässt sich das dann gut ablenken oder auf die Juden lenken. Mhm. Ja, und schon hast du sie sozusagen als Wähler in der Tasche. Mhm. Weiß ich nicht, ganz so einfach, aber so ungefähr.
Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise in Deutschland, die sind vor allen Dingen in den Jahren 1929 bis 1933 zu spüren. Also wir befinden uns da in den Jahren unmittelbar, bevor Hitler an die Macht kommt. Wenn wir uns den damaligen Reichstag mal anschauen in der Weimarer Republik, wie sind da die politischen Verhältnisse?
Also das Parlament war damals natürlich viel zersplitterter als heutzutage. Also es gab auch keine 5%-Hürde. Also deswegen haben wir ganz viele ganz kleine Parteien auch. Bis 28 gehörte die NSDAP auch zu diesen ganz kleinen Parteien. Und du hattest ja sowas wie die Zentrum oder die Bayerische Volkspartei, die bildeten sozusagen die Union. Was sind so ein bisschen die Vorgängerparteien gewesen, also katholisch geprägte Parteien. Dann hast du auch die protestantisch geprägten Parteien, also noch sehr konfessionell verankert. Und hat die SPD, die eigentlich eine Partei der Arbeiterbewegung war, ja aus dem linken Spektrum kam, mit denen man auch nicht so wahnsinnig gerne vom Zentrum her zusammengearbeitet hat. Die waren einfach zu links. Und dann gab es natürlich noch die Kommunisten dazu, die waren ganz bäh, mit denen wollte man auch nicht zusammenarbeiten. Also der Feind stand links. Weil das gesamte Parteienspektrum, wie das gesamte Gesellschaft, alles noch monarchistisch geprägt war. Viele wollten eigentlich den König zurück und den Kaiser. Das heißt, es waren eigentlich auch diese moderateren Kräfte zum Großteil auch antirepublikanische Kräfte. Das waren keine Freunde der Republik, mit der hat man sich so einigermaßen arrangiert, aber eigentlich war man Fan der Monarchie. So gesehen ist man natürlich immer offen für so eine Partei, die auf einen starken Quasi-Monarchen setzt. Und also ich glaube, das ist das größere Problem dabei gewesen. Das muss man sich in dem Zusammenhang natürlich immer vor Augen halten. Der Erste Weltkrieg war noch nicht lang vorbei und das Kaiserreich und die Monarchie war auch noch nicht lange vorbei. Also die gesamte Verwaltung, das gesamte Militär sowieso, die Justiz, die Polizei, das waren alles noch Leute des alten Systems. Und das war ganz klar, dass da eine ganz andere Stimmung geherrscht hat, zum Beispiel auch als heute. Dass man insbesondere dann auch eben den Nazis sehr aufgeschlossen gegenüber war. Ja. Und dann hattest du natürlich auch verrohte Menschen. Also das muss man einfach sagen. Ich meine, die Leute waren 4 Jahre lang zum Teil im Schützengraben. Mhm. Die waren zutiefst traumatisiert. Die Revolution danach 1919 mit Hunderten von Toten, Bürgerkrieg, das war die politische Stimmung und die schlechte Voraussetzung für die Weimarer Republik. Und irgendwann war der Reichstag durch diese Zersplitterung und auch dadurch, dass insbesondere sehr rechte Kräfte und sehr linke Kräfte sehr stark waren, eigentlich handlungsunfähig. Ab einem bestimmten Punkt wurde es immer schwieriger, im Parlament Kompromisse zu finden. Also es kamen keine Mehrheiten zustande, aber wir hatten damals einen sehr starken Reichspräsidenten, also ganz anders als unser Bundespräsident, der ja kaum Einflussmöglichkeiten hat.
Also der hatte mehr Rechte und mehr Einfluss auf...
Genau, der konnte Kanzler ernennen, der konnte das Parlament auflösen und der hatte dann eben auch die Möglichkeit und hat es dann eben auch gemacht, dass er so eine Art Präsidialkabinette durchgesetzt hat. Also er hat einfach mehr oder weniger es geschafft, Regierungen zu bilden, die am Parlament vorbei regiert haben. Und damit auch nicht mehr demokratisch legitimiert waren. Und das hat natürlich zu einer weiteren Destabilisierung beigetragen. Und man muss dazu sagen, die NSDAP vor allem haben den Reichstag systematisch lächerlich gemacht und haben ihn systematisch destruktiv unterwandert sozusagen. Also man wollte zeigen, dass der Reichstag nicht funktioniert, indem man ihn funktionsunfähig gemacht hat. Eine self-fulfilling prophecy mehr oder weniger. Und das hat natürlich das Vertrauen auch der Menschen draußen in die Demokratie immer mehr untergraben, weil man eben das Gefühl hatte, ja, die machen ja nichts, die können ja gar nichts machen. Das ist ja nur eine Laberbude.
Die NSDAP ist erfolgreich damit. 1928 liegen Hitlers Nationalsozialisten bei knapp 3% und nur 4 Jahre später, 1932, sind sie erstmals stärkste Kraft im Berliner Reichstag mit rund 37%. Wer finanziert eigentlich die Partei und den Wahlkampf damals?
Also ein Großteil natürlich Mitgliedsbeiträge, ein anderes die Tantiemen, die Hitler für Mein Kampf da bekommen hat. Es gab einflussreiche Kreise, insbesondere der Stahlindustrie, auch des Finanzkapitals, die sehr früh schon auf die NSDAP gesetzt haben und sie massiv gefördert haben. Nichtsdestoweniger war die Partei lange ziemlich pleite, also wirklich auch in existenziellen Nöten. Also das kann man tatsächlich so nachvollziehen. Mhm. Insgesamt die großflächige Unterstützung durch das interessierte Großkapital, um es mal plakativ zu sagen, setzt dann eigentlich erst nach der Machtübernahme ein, ganz knapp danach. Also da ist man sich sozusagen sicher, okay, Hitler ist jetzt Reichskanzler und jetzt sponsern wir mal ordentlich. Aber das Entscheidende ist jetzt nicht nur das viele Geld, das Hitler bekommen hat aus rechtskonservativen Kreisen, sondern ja auch sonst die Unterstützung, also diese rechtskonservativen nationalistischen Eliten der Weimarer Republik fanden seine Inhalte, glaube ich, also Zerschlagung der Arbeiterbewegung, Revision von Versailles, Antisemitismus, da hatten die kein Problem mit, das fanden die alle gut, also insbesondere Zerschlagung der Arbeiterbewegung wahrscheinlich, also das war ja auch sozusagen in ihrem eigenen, in Anführungszeichen, Klasseninteresse, aber man fand die, glaube ich, insgesamt einfach ein bisschen zu grobschlächtig und zu pöbelig. Also es gab neben dieser Hochphase mit den fast 40%, die er im Sommer 1932 erreicht hat, dann im November wieder Neuwahlen. Und da hat die NSDAP massiv verloren. Da war die nur noch knapp über 33%. Das heißt, eigentlich wähnten sich die Nazis auf dem absteigenden Ast. Und hatten auch ein bisschen Panik, was man so nachvollziehen kann. Und dann haben sich tatsächlich aus internen Machtinteressen heraus bestimmte Kreise der konservativen Eliten dazu entschlossen, sich an Hindenburg, den Reichspräsidenten, zu wenden und den zu bitten, Hitler zum Kanzler zu machen. Reichspräsident Paul von Hindenburg, der hatte die Macht dazu, den Kanzler zu ernennen, aber angestiftet wurde er dazu von einem anderen Adligen, Franz von Papen, der aus der Zentrumspartei stammte, also rechtskonservatives Milieu auch, Adliger, von daher sicher auch noch sehr in der Kaiserzeit verhaftet und sicher nicht ein großer Freund der Demokratie. Und irgendwann hat dann von Papen, der ehemalige Reichskanzler, den Reichspräsidenten von Hindenburg dann doch so weit gehabt, aus reinem eigenen Machtkalkül, weil er wollte wieder an die Macht, und hat ihn überredet, mach doch Hitler zum Reichskanzler. Und die Idee war, von den treibenden Kräften, die das sozusagen wirklich forciert haben, naja, den halten wir klein. Also der kriegt auch keine Mehrheit im Kabinett. Und es gibt diesen berühmt-berüchtigten Ausspruch von Papen, dem man immer als Steigbügelhalter Hitlers bezeichnet, der gesagt hat, naja, in 2 Monaten haben wir ihn so in der Ecke, dass er quietscht. Also wir werden den klein kriegen. Wir sind stärker und wir sind die alten Eliten und wir haben den im Griff. Und das hat sich halt als absolut fataler Fehler herausgestellt.
Der Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg hat uns gerufen mit dem Befehl, durch unsere Einmütigkeit der Nation die Möglichkeit des Wiederaufstiegs zu bringen.
Die Nazis haben durchaus gezögert, dieses Angebot anzunehmen, dass Hitler Reichskanzler wird.
Wir appellieren deshalb nunmehr an das deutsche Volk, diesen Akt der Versöhnung selbst mit zu unterzeichnen.
Also weil sie wollten eigentlich die absolute Macht. Aber da sie eben schon Stimmen verloren hatten davor, war das so ein bisschen was, okay, also entweder jetzt oder nie.
Die Regierung der nationalen Erhebung will arbeiten und sie wird arbeiten.
Wenn wir jetzt nicht zugreifen, dann war's das. Und diese Chance haben die Nazis ergriffen und diese Chance haben die rechtsnationalen, rechtskonservativen Kräfte der Weimarer Republik ihnen gegeben.
Getreu dem Befehl des Generalfeldmarschalls wollen wir beginnen. Möge der allmächtige Gott unsere Arbeit in seine Gnade nehmen und uns mit dem Vertrauen unseres Volkes beglücken.
Heute wird dieser Moment oft als Machtergreifung bezeichnet. Ist das überhaupt ein treffender Begriff?
Machtergreifung ist eigentlich ein Nazi-Propagandabegriff. Also das heißt ja, wir sind so mächtig, wir ergreifen die Macht und übernehmen sie uns. Man könnte eigentlich eher sagen, die Macht ist ihm überreicht worden. Also so lief es ja am Ende. Und der Deal war nicht nur, dass Hitler zum Kanzler gemacht wird, sondern dass gleichzeitig der Reichstag aufgelöst wird. Das heißt Neuwahlen. Und da haben die Nazis natürlich ihre Chance erkannt. Okay, wenn wir erstmal an den Schalthebeln der Macht sind, dann schaffen wir es bei den nächsten Wahlen, die dann für den 5. März angesetzt waren, die absolute Mehrheit zu erreichen. Haben sie nicht geschafft? Sie sind trotz allem Terror, ich meine, Kommunisten sind alle sofort verhaftet worden, Sozialdemokraten verfolgt worden, absolute Propaganda, absoluter Straßengewalt und so weiter. Viele sind in Haft gekommen, dann hattest du Ende Februar ja den Reichstagsbrand, wo man einem holländischen Linken in die Schuhe geschoben hat, er sei derjenige gewesen, der den Reichstag angezündet hat. Und am nächsten Tag sind reihenweise Leute verhaftet worden, nicht nur linke Politiker, sondern auch Intellektuelle. Also sie haben sich versucht, die absolute Mehrheit mit den Märzwahlen zu holen. Es wurde dann am 21. März 1933 der Reichstag eingeführt. Die NSDAP hatte wieder nur mit der Deutschen Nationalen Volkspartei von Papen zusammen die Mehrheit. Aber sie haben es dann geschafft, die Zentrumspartei ins Boot zu holen, um das berühmte Ermächtigungsgesetz zu verabschieden.
Meine Damen und Herren, ich rufe auf Artikel 1 und bitte diejenigen, die ihn annehmen wollen, aufzustehen.
Das heißt, der Reichstag überträgt die gesamte gesetzgebende Gewalt. Und ich meine, man hat es eben geschafft, eben mit dem Verweis auf die Notlage, wie gesagt, Reichstagsbrand und so weiter, hat man es geschafft, auch Politiker der Mitte, der sogenannten Mitte, die damals auch sehr weit rechts stand, so in der Zentrumspartei dazu zu bringen, für dieses Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Und das ist sozusagen ja das absolute Ureigenste eines Parlaments, dass es Gesetze erlässt, überträgt es vollständig auf die neue Reichsregierung. De facto kann man sagen, vollständig auf Adolf Hitler.
Ich rufe auf, Artikel 1 erkläre ihn für angenommen, Artikel 2 für angenommen, Artikel 3 für angenommen.
Und das wurde zwar offiziell nur auf 4 Jahre begrenzt, so nach dem Motto, ja, wir sind in der totalen Krise, es muss jetzt durchregiert werden, 4 Jahre lang, und danach überprüfen wir das. Naja gut, zu dieser Überprüfung ist es natürlich nie wieder gekommen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland vor über 75 Jahren ist eigentlich die Prämisse, nie wieder soll sich das wiederholen. Aber in den vergangenen Monaten hat es überall in Deutschland große Demonstrationen gegeben, aus Sorge vieler Menschen, dass rechtsextreme Kräfte in Deutschland noch stärker werden und die freiheitliche Grundordnung bedrohen könnten. Inwiefern kann man überhaupt Parallelen ziehen zwischen heute und dem Ende der Weimarer Zeit?
Naja, ich denke, die Gesellschaft ist anders. Also wir haben eine viel diversere Gesellschaft und wir haben 70 Jahre Frieden erlebt. Ja. So gesehen bin ich doch hoffnungsvoll, aber tja, so richtig, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass die demokratische Mitte zusammenhält. Ich glaube nicht, dass es in dieser Form natürlich wieder passieren wird. Man muss ja auch dazu sagen, gerade aus diesen Erfahrungen dieser letzten Jahre der Weimarer Republik, die wir gerade geschildert haben, ist ja auch das Grundgesetz, unsere Verfassung, geschrieben worden. Mhm. Und man hat da ganz viele Möglichkeiten eingebaut oder Hinderungsgründe eingebaut, dass sowas nicht wieder passieren kann. Aber natürlich, und das kannst du so im Kleinen jetzt natürlich sehen, in Thüringen, wo die AfD so stark geworden ist, dass sie eine Sperrminorität hat im Parlament, also sie kann da zum Beispiel Richterwahlen blockieren. Und deswegen hat man ja erst vor kurzem dann auch bei uns auf Bundesebene versucht, das Bundesverfassungsgericht als die oberste Instanz besser zu schützen, indem man so, das sind so kleine Sachen, wie lange dürfen Richter im Amt bleiben, wie viel Senate gibt's. Und man kann davon ausgehen, dass bei uns extrem rechte Politiker tatsächlich einen Plan haben und relativ schlau sind und zum Beispiel auch schauen, was ist in Ungarn passiert in den letzten Jahren, was ist unter der PiS-Regierung in Polen passiert. Als allererstes wird immer die Judikative, werden die Gerichte ausgeschaltet. Und wenn du die mal in der Tasche hast, dann hast du sozusagen freie Bahn. Und da muss man natürlich total aufpassen. Und natürlich, auch das lehrt uns sozusagen die Erfahrung der Weimarer Republik, Hitler hatte keine Mehrheit. Er hat nie eine absolute Mehrheit gehabt. Nicht mal bei den völlig unter dem Zeichen des Terrors stehenden Wahlen vom 5. März 1933. Das heißt, die Macht verholfen haben ihm rechtskonservative Machteliten, haben ihm Politiker von Mitteparteien wie dem Zentrum, die dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt haben. Tatsächlich ist es ganz entscheidend, wie sich Parteien der Mitte verhalten. Also ob sie sich spalten lassen, ob sie es zulassen, dass das, was Hitler ja im Knast 1924 sich vorgenommen hat, nämlich die Demokratie mit den Waffen der Demokratie zu schlagen, ja, ob sie das mit ermöglichen. Und ich glaube, auch aus dieser Erfahrung heraus war vor kurzem dieser Aufschrei so groß, als CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag eben bewusst es in Kauf genommen hat, dass die AfD seinem Zustromsbegrenzungsgesetz zustimmt. Bedenklich ist natürlich schon, dass viele Sachen schon übernommen werden von den demokratischen Parteien, von dem, was an den Rändern oder insbesondere am rechten Rand postuliert wird. Also das heißt, dass man eben die Migration als das große Thema aufbläst, dass man auch gegen Bürgergeldempfänger zum Beispiel polemisiert und denen mehr oder weniger vorwirft, dass sie nicht arbeiten wollen. Also dass man überhaupt so eine große Schere aufmacht zwischen Leuten, die zu uns gehören und die nicht zu uns gehören. Leute, die was tun für unser Land und angeblich nichts tun. Das finde ich, ist ein großes Einfallstor. Und da muss dann gar keine rechtsextreme Partei an der Macht sein, wenn sowas schon den Diskurs beherrscht und wenn sowas schon die Politik bestimmt.
Vielen Dank, Thies.
Gern geschehen, Viktoria.
BR-Journalist Thies Maaßen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Nationalsozialismus. So ist auch sein ARD-History-Podcast entstanden, den wir euch empfehlen. Omas Tasche und das Hitler-Attentat. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Da verlinken wir auch eine frühere FKM-Folge, Undercover in der Hitler-Redaktion. Wie die junge Journalistin Paula Schlier damals den Hitlerputsch bei der NSDAP-Propagandazeitung Völkischer Beobachter miterlebt hat. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Jasmin Brock. Produktion Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Tschüss.